8 years old, and now I'm trying to break the mold. So stop the dominoes, because I think it's about time that everyone knows the incorrect usage of the word peace has got to cease. Stop fronting, stop fronting, stop fronting, like you know what I'm saying. And on that note, I'll leave you with this.
Da kommt zum Ende der Sendung noch ein fetter Rap-Klassiker um die Ecke. Ihr hört Mainsource mit Peace is not the word to play aus dem Jahre 1991. Tja, und damit verabschiede ich mich für heute von euch. Wir hören uns ganz bestimmt wieder, versprochen. Und bis dahin wünscht euch eine schöne Zeit. Natürlich der Erik.
Hey yo, peace is not the word to play.
Ja, oh oh.
Was?
Ja, oh oh.
Was?
Ja.
Si.
Radio frei.
Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar, ou algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu. A energia dessa água sagrada nos abençoa da cabeça aos pés. Oi, chuva, eu peço que caia devagar. Oi, sou mole esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Oi, 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 para nunca mais chorar. Chuva, eu peço que caia devagar. Sou mole esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Oi, 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 para nunca mais chorar. Oi, 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 oi. Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar, ou algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu. A energia dessa água sagrada nos abençoa da cabeça aos pés. Oi, chuva, eu peço que caia devagar. Oi, sou mole esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Oi, 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 para nunca mais chorar. Chuva, eu peço que caia devagar. Sou mole esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Oi, 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 para nunca mais chorar. Oi, 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 que caia devagar. E hoje sou mole esse povo de alegria, alegria, para nunca mais chorar. Ioi, 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 para nunca mais chorar. Chuva, eu peço que caia devagar. Sou mole esse povo de alegria, alegria, para nunca mais chorar. Ioi, 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 para nunca mais chorar.
Ioi, 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 ioi. Lama. Das Lateinamerika-Magazin. Interessantes und Musik aus Lateinamerika. Mit Katrin und Susi und Gästen.
Hallo Vanilla Chic, manda som DJ.
Escúchame. Hallo bei Radio Frei im Oktober und wieder einmal leider allein als Moderatorin, aber Gott sei Dank nicht allein im Studio. Ich bin sehr, 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 sehr froh, heute Anne begrüßen zu dürfen. Und Anne ist auch verantwortlich für den Eingangssong. Der Eingangssong kam von der Band Falamansa. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja, hallo. Falamansa, das ist korrekt. Und das Lied hieß Oh, Shuva. Oh, Regen.
Oh Regen, oh Regen, oh, 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 oh Regen, das wird uns, glaube ich, jetzt die nächsten Wochen auch beschäftigen können. Dann ist das ja wirklich super passend auch für den Herbst, der Einklang gewesen. Das ist ja wirklich grandios, also Mensch, das hätte ja gar nicht besser passen können. Und die Band wurde in Sao Paulo gegründet, sehe ich hier anhand deiner guten Recherchearbeit, die ich hier so rübergereicht bekommen habe, und zwar 1998. Und das Lied ist aus dem Jahr 2003 und gehört zu einer gewissen musikalischen Richtung, die du auch gerne magst, wie ich im Vorgespräch gehört habe.
Genau, das ist die Musikrichtung Foho. Auch ein Tanz, den dazu nochmal später.
Okay, jetzt ist ja erstmal total interessant, nehme ich mal an, für die HörerInnen, wie es dazu kam, dass ich dich gefragt habe, ob du nicht Lust hast, im Radio etwas zu erzählen, weil ich finde sehr, sehr spannend, dass du wie meine Kompaniere da Susi eine große Leidenschaft zu Brasilien hast. Und da gab es ja irgendwann mal die Initialzündung X, wann du dort warst. Wie kam es dazu? Was hast du da gemacht? Und warum liebst du Brasilien?
Ja, genau. Und zwar, die Leidenschaft ist tatsächlich im Jahr 2014 entfacht, wenn ich das so sagen darf. Mein damaliger Lebenspartner, der hatte schon häufige Reisen nach Brasilien unternommen, weil er auch sein damaliges Doktorandenstudium dort an der Uni absolviert hat. Und dann sind wir zum ersten Mal gemeinsam 2014 nach Brasilien gefahren. Ja, ich sprach auch noch gar kein Portugiesisch. Mein einziger Satz, den er mir damals beibrachte, war: Posso tirar um foto? Darf ich sie fotografieren? Das war für mich der wichtige Satz, weil wenn ich was fotografiere, dann frage ich vorab, vor allem wenn es Menschen sind. Ja, und dann sind wir durch Brasilien gereist, viel Natur, viele Menschen getroffen und ich merkte so, um genauer oder besser in Kontakt zu kommen mit den Menschen, ist einfach die Sprache wichtig. Ja, kaum zurück gewesen, damals lebte ich noch in Jena, nahm ich Sprachunterricht bei einer Sprachlehrerin, die an der Uni in Jena arbeitete und selbst auch aus Salvador, der Bahia kam. Ja, und seither verfolgt mich die Sprache, obwohl ich gar kein Sprachgenie bin, sondern mir echt schwer tue, aber Sprache eröffnet einfach den Zugang zu Menschen. Ja, und so seither lerne ich die Sprache und war auch wieder 3-mal in Brasilien, durchaus immer längere Zeiten. Insgesamt, glaube ich, waren es schon 7-8 Monate seither. Und zuletzt bin ich im Juni zurückgekommen aus einer fast 4-wöchigen Reise ins Land. Und die Leidenschaft, zu der du mich eingangs fragtest, die besteht tatsächlich für die Menschen. Ich habe so viele tolle Menschen getroffen und durch die Zunahme meiner Sprachfähigkeiten auch mehr verstanden, ne? Land und Leute, die Kultur, die sehr heterogen ist in unterschiedlichen Landesteilen, unterschiedlichen Staaten, Süden sehr europäisch geprägt durch Migrationsgeschichte, Nord, Nordosten sehr geprägt auch durch die damalige Migration Afrikas, unfreiwillige Migration, muss man ja sagen, weil einfach Sklaven durch die Portugiesen ins Land kamen oder verbracht worden sind, muss man ja sagen. Sklaverei ist nichts Freiwilliges. Und somit ist das Land sehr bunt an Kulturen, Hintergründen, Geschichten, Religionen, aber natürlich auch Natur, was mich sehr begeistert, weil ich einfach gerne in der Natur unterwegs bin. Ja, und so zieht es mich immer wieder hin. Inzwischen sage ich, Brasilien, das ist für mich der Ort, wo ich meine Energie auftanke. Das ist ein Energiespender. Genau.
Ja, spannend zu hören. Und interessant wäre jetzt natürlich durch, wenn jetzt Susi auch da wäre, durch 2 Brasilien-Liebhaber. Ihr könntet euch jetzt natürlich wahrscheinlich richtig tolle Fragen gegenseitig stellen. Ich, die noch nicht in Brasilien war, kann jetzt gar nicht so viel spezifisch zum Land fragen. Aber wir haben uns heute auch eher der Musik erstmal verschrieben, plus das, was eben sich dann noch eben aus den musikalischen Stücken ergibt. Und du hast eine sehr schöne Idee gehabt und da will ich zurück zu dem einen Satz, den du gerade gesagt hast, durch Sprache und Kommunikation als Schlüssel auch Menschen kennenzulernen, sind ja dadurch auch scheinbar Freundschaften entstanden, weil du hast als Vorbereitung zur Sendung gesagt, ach, es wäre ganz cool, einfach Menschen, die ich mag aus Brasilien, zu fragen, was sie gerne für Musik hören. Und so nahm das dann so Stück für Stück nach meiner ersten Anfrage den Lauf und heute sitzen wir hier.
Ja, richtig. Also die Menschen sind für mich auch das, was mich immer wieder anzieht, weil ich habe so viele schöne Begegnungen und gehabt in den vergangenen Jahren und auch die überdauern immer auch die Besuche natürlich. Und wie es zu mancher Begegnung kam, möchte ich heute tatsächlich auch erzählen. Ich hatte in 2017 ein Sabbatical, war mehrere Monate auch in Brasilien und zur Vorbereitung dachte ich, okay, Sprache lernen, gut, Unterricht ist so das eine, sehr formal, aber inzwischen bietet ja auch das Internet und diverse Applikationen, sogenannte Apps, auch ein Angebot, was eher informell ist. Und so habe ich tatsächlich über eine App, eine sogenannte Sprachtandem-App, einige Menschen in Brasilien kennengelernt, die unbedingt Deutsch lernen wollten. Und ich dachte, die Auswahl ist hier groß an Menschen, die mir die portugiesische Sprache beibringen wollen. Fangen wir zusammen an. Und bis heute habe ich mit den Menschen, also mit vor allem 2, immer noch einen sehr engen Kontakt. Wir haben uns häufiger gesehen. Ich war jetzt auch wieder bei ihnen zu Besuch, dann auch für mehrere Tage. Also wird da auch immer herzlich in die Familie aufgenommen. Am Anfang war das lustig, weil man kannte sich ja gar nicht, aber die Gastfreundschaft ist einfach immens groß und ich sage immer, locker bleiben. Das passt, die Menschen sind häufig sehr locker und dann läuft es einfach so mit der Neugier. Ne? Sie sind neugierig auf Menschen aus anderen Ländern und ich bin neugierig natürlich auch auf die Menschen, auf die ich dort treffe. Und ich würde jetzt tatsächlich mal einen Menschen vorstellen, und zwar das ist der Wellington. Der kommt aus dem Bundesstaat Sao Paulo, sehr zentral, mit der großen Stadt auch. Und er lebt, kommt aus Itu. Seine Entwicklung der Sprache, der deutschen Sprache, die sind so mäßig bis sozusagen eingeschlafen. Inzwischen ist es eher ein Portugiesisch-Portugiesisch und ja, kultureller Austausch, den wir da pflegen. Er ist sehr in der Kunstszene unterwegs durch seinen Bruder, der Künstler ist, also Maler, und dem kleinen Ort Itu. Itu, da gibt es, ist sehr bekannt für große Dinge. Es gibt ein Riesenohr, was eine Telefonmuschel darstellt, übergroße dimensionierte Ampeln und ja, für diese kleine Stadt sehr viele Künstler. Und da hat er mich eingeführt und auch in Ateliers gebracht beim letzten Besuch jetzt im Sommer. Und er hat mir einfach auch extrem viel Musik immer über, WhatsApp, ne, geschickt und mich hat da sozusagen auch Lieder gezeigt, an die ich sonst gar nicht gekommen wäre. Und damals war es so, dachte ich, okay, Aussprache, ne, ist für mich am Anfang auch echt schwierig gewesen, das Brasilianisch-Portugiesisch. Und über das Singen, was auch eine meiner Leidenschaften ist, war das super. Also die Liedtexte singen, ich sang sie ihm dann vor. Er meinte, oh ja, geht so, da musst du noch korrigieren. Ja, so war das, also ist das immer noch ein sehr lebendiger Austausch tatsächlich über Musik und kulturelle Dinge, Kunst, ne, würde ich so sagen, generell.
Wie toll, du hast also auch über Musiktexte und diese dann eben auch dann eben zu singen, auch weiterhin Sprache gelernt sozusagen.
Genau, genau. Tatsächlich kann ich viele Lieder singen, wenn mich jemand fragt, was singst du denn da eigentlich oder was besingst du? Manchmal komme ich ins Stocken, weil die Aussprache wurde verbessert, aber nicht unbedingt die Vokabeln, weil das wäre ja Lernen. Und da ich ja ein Faultier bin, von Natur aus, fällt mir das manchmal schwer, dieses Wiederholen von dann auch der Bedeutung, ne, der Worte. Das kann ich nicht immer wirklich.
Und nochmal zum Verständnis, er kommt aus Sao Paulo und lebt jetzt in Itu, oder ist Itu ein Stadtteil von Sao Paulo?
Itu, also der Staat Sao Paulo, im Staat Sao Paulo gibt es eine Stadt, die heißt Itu, dort lebt er, genau. Also im Bundesstaat Sao Paulo.
Und welches Lied gehört denn zu diesen Menschen?
Ja, ich habe ihn gefragt, Wellington, was wäre aktuell dein Lieblingslied? Und er nannte mir dann von Guilherme Arantes Ekstase. Es ist ein altes Lied aus dem Jahr 79. Es ist ein Liebeslied und tatsächlich bringt es also die Liebe zwischen, ja, Liebespaaren, aber auch Freundschaftsliebe. Und ich hatte mir so überlegt, warum hat er mir das jetzt genau das genannt? Bei ihm gerade im Leben, es ist ein guter Freund verstorben, der hat sich selbst das Leben genommen und da weiß ich, für ihn und seine Frau und die Freunde ist es gerade, ja, die sind gerade sehr in Trauer. Und das Lied ist auch nicht so fröhlich wie das zuvor, das Lied im Eingang. Aber das war eben ganz wichtig, dass ich das hier heute spielen darf für ihn.
Dann würde ich sagen, spielen wir das Lied doch auch gleich mal. Und ja, auch in Gedenken an den verstorbenen Freund. Das sind ja immer Situationen im Leben von Menschen, Familien, Freunden, Partnern, Partnerinnen, die sehr einschneidend sind, wenn Menschen entscheiden, aus dem Leben zu gehen. Guilherme Arantes.
Genau, Guilherme.
Ah, so.
Eu nem sonhava te amar desse jeito. Hoje nasceu novo sol. Yeah.
Ihr hört Radio Frei mit dem Lateinamerika-Magazin. Wir sprechen heute über Brasilien. Liebe Susi, sei herzlich gegrüßt am anderen Ende der Welt. Du bist jetzt, glaube ich, immer noch in Vietnam oder schon woanders. Aber ich bringe für dich Brasilien ins Radio mit der Anne, die uns über ihre Erfahrungen in Brasilien berichtet und über ihre, ja, Connections, die dadurch entstanden sind.
Ja, und jetzt haben wir über eine Stadt gesprochen, ne? Und Brasilien ist ja ein Riesenland von der Fläche her, fast so groß wie Europa. Und ich möchte einen ganz kleinen Ort gehen, und zwar in den Bundesstaat Minas Gerais. Aus Minas Gerais stammt übrigens den Kaffee, den Katrin und ich hier gerade nebenher trinken. Sie können es jetzt, oder ihr könnt es jetzt gar nicht riechen, aber es duftet herrlich.
Und nicht schmecken, und er ist sehr lecker.
Und zwar in Minas Gerais habe ich in einem Affenschutzprojekt für mehrere Wochen ehrenamtlich gearbeitet. Die dortigen Biologen Pri und Naila haben mich da begleitet. Oder ich habe sie begleitet, würde ich sagen, so rum war es. Und meine Aufgabe war es da tatsächlich, die hatten einen kleinen Garten, biologisch-organisch geführten Garten, den habe ich sozusagen gehegt und gepflegt, während des Tages die Biologinnen früh morgens in den Wald gelaufen sind und nach den Affen Ausschau gehalten haben, oben in den Bäumen. Das Häuschen, in dem wir da gewohnt haben, wirklich mitten im Nichts, das Mata da Luna.
Was heißt das übersetzt? Mata da Luna, den Mond töten?
Nee. Na, Mata ist tatsächlich so die Landschaft, ne? Also das Nichts, okay. So. Und ja, gut, Luna wäre tatsächlich der Mond.
Nee, weil Mata im Spanischen ist töten.
Okay, nee, da geht es eher um die Land. Die Mata ist auch okay. Also der Landstrich da. Und es war ein wunderschönes Fleckchen Erde da, weil einfach nichts drumherum war. Dorthin kamen wir, das war sehr lustig damals, die Horde holten mich an einem Busbahnhof ab mit einem alten VW-Käfer. Das war schon Nachmittag. Das war eine Straße aus Erde, roter Erde. Das war für mich so, wow, jetzt bin ich hier wirklich im Ausland, ne, rote Erde. Und es war so die Eindrücke, ich dachte, boah. Ja, es wurde so dunkel und wir fuhren da, ja, in Minas Gerais halt durchaus auch Berge und Höhenmeter. Den Berg hoch und dieser alte, wirklich alte VW, der hatte da irgendwie keine Lust mehr und blieb stehen. Ich dachte, okay, interessant, wie geht's jetzt weiter?
Aber wahrscheinlich war das auch eine Situation, die deine Abholer schon kannten.
Ja, für die war das so Routine, ne? Und ich so, okay, wir haben uns sprachlich, damals sprach ich wirklich wenig Portugiesisch, die sprachen kein Englisch. Ich dachte nur so, wird schon alles gut gehen, wird alles gut gehen, die haben es im Griff. Wurde auch gut, ne? Sie haben uns wurden abgeschleppt und eben zu Mata da Luna gebracht. In dem Affenschutzprojekt, was ich sagen muss, klingt ja Affenschutzprojekt viele Affen, das war gar nicht so. Das waren tatsächlich zwei weibliche Affen und ein männlicher Affe, der da auf recht großer Fläche sein Territorium hatte. In der Zeit, wo ich da war, die 3-4 Wochen, ich habe die Affen nie gesehen, außer aus dem Foto, das in der Holzblockhütte an der Wand hing. Aber Fressspuren waren natürlich zu hören oder zu sehen. Und das war so mein Eindruck der Affen. Und die beiden.
Also mit der zweiten, also mit einer Karriere wie Shane Goodall ist quasi nichts geworden.
Nein, also nee, es waren auch keine die Shane Goodall.
Menschenaffen.
Waren keine Menschenaffen, nee. Ich weiß gar nicht mal, wie die Affensorte hieß. Welche Makakus das waren, muss ich jetzt passen. Aber auch die beiden haben wir in der Zeit, wo wir wirklich mit Händen und Füßen miteinander kommuniziert haben und einfach, ich sag mal, es zählt immer der Wille, wo ein Wille, da auch ein Weg der Kommunikation. Gab es auch ein schönes Musikstück, das mich seither begleitet und auch immer an die beiden erinnert. Und das ist von der Nina Oliveira, das Lied Dandara.
Dann würde ich sagen, spielen wir das doch mal.
Wunderbar.
Dandara. Me dá tira as mãos de tua cara. Promete mais uma volta. E Dandara chora.
Ihr hört Radio Frei mit dem Lateinamerika-Magazin und ihr hörtet soeben Nina und den Nachnamen, das kann ich glaube ich schon wieder nicht.
Ja, Nina Oliveira und kurz zu ihr, der Sängerin, die unter anderem auch noch Komponistin ist und aber auch Schauspielerin und Moderatorin, also sie ist ein Talent für viele Bereiche. Ganz spannend, sie kommt aus Guarulhos in Sao Paulo, dem Bundesstaat. Guarulhos ist für viele bekannt, weil das der größte Flughafen ist, wenn man international in Brasilien landet und in Bundesstaat Sao Paulo landet man im Guarulhos. Sehr interessant finde ich, die Nina schreibt sehr viel in ihren Texten über menschliche Erfahrung, aber auch als, sie selbst ist ja Person of Color, die Rolle der schwarzen Frau auch. Das ist ihr ein ganz wichtiges Anliegen, da auch in ihren Liedern drüber zu singen.
Und sie ist in der Favela groß geworden, aber das hattest du, glaube ich, schon gesagt, oder?
Das hast du jetzt wunderbar ergänzt, ist mir glatt durchgegangen.
Ich war jetzt auch nicht ganz sicher, aber das finde ich ja auch immer nochmal interessant, ja. Wenn dann Menschen eben...
Aus einer Comunidade sozusagen, ne? Favela ist so ein bisschen ja abwerten, okay. Dann würde ja so politisch korrekt wäre ja die Comunidade, okay. Ne? Die Gemeinschaft. Ne?
Okay, wenn du sagst, das Wort kann ich auch schon wieder schlecht aussprechen, Guarulhos, und dass man da landet, ist das auch eine Stadt, die man dann besichtigt oder ist das eher eine Stadt, die man nicht sehen will oder die du dir gar nicht angeschaut hast oder reist man gleich weiter oder?
Also in meinem Reiseführer hatte ich dann einen bei den letzten Reisen, aber da ist Guarulhos tatsächlich im Zusammenhang mit dem Flughafen. Das ist jetzt nicht, dass ich wüsste, ein besonderes schöner Teil. Von Guarulhos fährt man direkt dann eigentlich nach Sao Paulo Cidade, also ins Zentrum oder in die Stadt rein. Guarulhos ist eher so eine Stadt davor, aber es geht übereinander. Ne? Also wenn man die Autobahn fährt, das geht, man kann es nicht wirklich erkennen, wo hört das eine, die eine Stadt auf und wo beginnt dann Guarulhos. Okay. Es gibt viele Unterkünfte, auch wenn man sozusagen späten Flug hat oder einen frühen Flug, kann man in Hotels auch in Guarulhos unterkommen. Ja. Aber ich wüsste jetzt nicht, außer dass natürlich die tolle Sängerin Nina Oliveira daherkommt. Ich weiß gar nicht, ob sie dort noch lebt, tatsächlich vermutlich nicht, aber wer weiß, dass das jetzt ein Besuch wert wäre im Rahmen einer touristischen Reise.
Eine Frage, die mir gerade spontan einfällt und kann sein, dass du das nicht erlebt hast, aber wenn man in Brasilien ist, besucht man dann so eine Comunidade oder eine Favela oder ist das eher nicht der Fall oder hast du da mal Erfahrungen machen können, dürfen oder nicht?
Also für mich persönlich, ich war nie in einer Favela, wie man so kennt. Es gibt da inzwischen natürlich touristische Führung, auch durch Bewohner. Ne? Da gibt es viele Projekte. Ich für mich persönlich habe da entschieden, dass ich das nicht möchte. Das ist ja ein Viertel, in dem eher Menschen einkommensarme, manchmal auch Bildung oder bildungsferne leben, nicht weil sie freiwillig da in dieser Kommunität leben wollen. Ich wollte das nicht besichtigen, ne? Das ist für mich nicht interessant. Natürlich gibt es in diesen Wohnvierteln auch tolle kulturelle Ereignisse, gerade was dann so Musik anbelangt, ne? Viele Baye-Funk-Partys. Das hat mich jetzt aber persönlich dann auch nicht so interessiert.
Aber verstehe ich vollkommen. Ich bin da sehr unbedacht rangegangen an so ein Thema. Es gibt ja auch in Guatemala, wo ich viel gereist bin, logischerweise solche Viertel. Die werden dann nicht so genannt, ist ja auch spanischsprachig von der Amtssprache her. Aber ich hatte mit meiner Familie zusammen durch ein NGO-Projekt von einer Deutschen, die in Guatemala gelebt hat, Patenkinder in einem dieser Gebiete oder Stadtteile von Guatemala City. Und über viele Jahre dann schon und hatte dann die eine Reise die Idee, ich würde gerne mein Patenkind kennenlernen. Und dann war das wirklich, im Nachhinein würde ich sagen, würde ich heute nicht nochmal machen. Also ich freue mich, dass ich sie kennenlernen durfte, aber ja, also man reist in eine andere Welt und ich habe wieder vergessen, dass ich eben von der Hautfarbe her dort diejenige bin, die gefühlt dann für die Menschen, die dort leben, da kommen die Reichen, ne? So, ja. Und das war eine ganz blöde Situation oder ich habe mich dann auch sehr unwohl gefühlt. Und auf der anderen Seite war es wirklich auch eine interessante Erfahrung. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals im Radio erzählt habe, weil ich war dann dort auch wirklich mit meiner Schwester, meiner Mutti und einer Freundin unterwegs und meine Schwester, meine Mutter und ich haben dort ein Patenkind gehabt. Im Laufe der Zeit hat sich das so ein bisschen verändert und damals hatten wir alle drei noch dort Patenkinder und es gab eben auch Kontakt zu zwei Guatemalteken, beziehungsweise einen Guatemalteken und einer Guatemaltekin, die dort das Projekt, als dann die Gründerin wieder in Deutschland gelebt hat, weitergeführt haben. Und ich habe quasi um den Kontakt gebeten und die haben das dann vor Ort arrangiert. Und dann war das eben so, wie man sich das dann, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, auch vorstellt. Dann sind wir eben in diese Zone reingefahren. Da saßen erstmal zwei 16-Jährige, denen dann die zwei ProjektleiterInnen erstmal erklärt haben, ja, das ist jetzt der Besuch, ne? Also es waren dann quasi dann schon diese Jugendbanden, die Maras, denen man dann quasi erstmal erzählen musste, ja, nee, das ist safe, ihr dürft mir rein, wir machen hier ein gutes Projekt, das Projekt ist anerkannt. Ja, und so ging das halt los, ne? Mit den ersten Blicken und dann haben wir dort das Auto geparkt, sind zu der ersten Familie, das war die einzige Familie, die auch vorher erreicht wurde von Sebastian und ihren Namen habe ich gerade vergessen, fällt mir wieder ein. Und dann sind wir in die erste Wohnung beziehungsweise Hütte gekommen. Alles war ganz ordentlich und die Mutti war ganz aufgeregt und hat dort eben mitgeteilt, wie wichtig diese Unterstützung für die Familie ist und dass eben das Geld nicht reicht und der Vater arbeitet außerhalb, um irgendwie ein Einkommen zu haben und deswegen kann sie nicht jedes Kind zur Schule schicken. Und das war ganz, ganz emotional. Das ist einer der Momente, wo ich auch sehr dankbar für bin und meine Mutti, die des Spanischen nicht mächtig ist, alle saßen in dieser Hütte so heul, ne, und ganz bewegend. Und dann war noch eine Nachbarin mit da, also ein Nachbarskind, 11 Jahre. Und das war ein Kind, was so krasse Aufmerksamkeitsantennen hatte. Wir haben dann dieses Haus verlassen, um zum nächsten Haus mit dem Patenkind meiner Schwester zu gehen. Und da gab es eine Irritation auch wieder, ne? Dann ist quasi dieser 11-Jährige dann zu den Projektleitern, hat gesagt, hier stimmt was nicht. Dann gab es wieder ein Gespräch, ich habe dann danach nachgefragt, da war dann halt eben der Nächste aus Bande XY oder ne, die dort die Zone regieren, wo dann auch wieder Gespräch stattfand. Ja, dann das andere Nachbarskind war nicht, oder das andere Patenkind war nicht da und dann waren wir bei meinem Patenkind, die davon nichts wusste. Und dann sind wir aber eben durch dieses Viertel gelaufen und dann natürlich, wer bist du? Was hast du da? Ich habe ein Geschenk für, ich heiße auch so, ne? Also, und da habe ich gemerkt, dass das, was du wahrscheinlich im Vorfeld schon so als Gefühl hattest, dass das irgendwie ein Eindringen in eine Welt ist, die sich komisch anfühlen kann, ist mir dann dort erst so richtig bewusst geworden. Und die Familie hat uns dann natürlich trotzdem auch herzlich eingeladen. Dann saßen wir da eben auch in der Hütte mit den Schwestern und mit den Eltern und haben da Kuchen mitgebracht gehabt. Aber mein Patenkind wusste auch gar nicht, sich so richtig zu verhalten. Ne? So. Okay, lange Side Story. Das war ein Ausflug zu meiner Frage, die ich vorher gar nicht im Kopf hatte, dir zu stellen.
Aber tatsächlich, mir ist immer sehr bewusst, wie privilegiert ich ja bin, wenn ich durch Brasilien reise. Ne? Ich habe die Möglichkeit, finanzieller Art, ne, dorthin zu fahren. Und viele Menschen haben nicht mal, auch meine Freunde teilweise, haben nicht mal die Möglichkeit, im Land vom Mitte nach Norden zu fliegen. Ne? Vieles ist mit Fliegen einfach verbunden aufgrund der langen Distanzen. Die sagen, also viele sagen mir, Anne, du hast mehr von meinem Heimatland gesehen, als ich je gesehen habe. Und dieses Privileg, das ich da habe, ne, aufgrund meines Reichtums, muss ich ja sagen, finanzieller Art, ist mir das möglich. Und das weiß ich, dass es für viele Menschen da gar nicht möglich. Und deswegen weiß ich, oder versuche ich schon auch, mich da so zu bewegen, dass ich das auch nicht so zeige, ne? Ich meine, mir sieht man es auch nicht so an, ne? Aber durch die helle Hautfarbe ist schon klar, da ist eine Differenzierung da. Im Süden Brasilien fällt das nicht so auf, weil da einfach sehr viele europäische Einwanderer ja da sind. Aber zuletzt war ich im Nordosten und da falle ich natürlich durch die helle Hautfarbe sehr auf und bin eben nicht die Amerikanerin, für die mich die meisten halten. Ja, wollen wir da mal einen Abstecher zu einer neuen Freundschaft von mir machen? Ich habe eine Freundin, das ist die Lucia, und die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, die möchte ich euch ganz kurz erzählen, bevor es dann mit einem Lied wieder weitergeht. Ich reise gerne, das habt ihr sicherlich schon mitbekommen, und nicht jedes Mal kann ich nach Brasilien fahren. Ja, da hapert es manchmal auch am Geld und an den Möglichkeiten meines langen Urlaubs. Häufig bin ich mehrere Monate dann dort. Also Ausweich ist dann häufig auch mal Portugal, und dort war ich in einem Hostel in Lissabon, Lisboa, und traf Lucia. Damals war ich hochmotiviert, die Sprache besser zu lernen, und merkte, hey, keiner spricht hier Portugiesisch, alle Englisch, Deutsch. Und dann war da eine Frau, schon so Anfang 70, die so ein bisschen hilflos da so war, weil ja, sie sprach nur Portugiesisch. Und dann war es brasilianisches Portugiesisch. Und bei mir, mein Herz ist da aufgegangen und ich bin auf sie zu. Und ja, wir sind uns da begegnet, sprachlich uns ausgetauscht. Bei den Brasilianern geht es mal ganz schnell, auch die Telefonnummer, WhatsApp, alles wird ausgetauscht, damit man in Verbindung bleibt. Ganz wichtig, man will Kontakte knüpfen, Freundschaften. Dann sagte so leichtsinnig die Lucia, wenn du mal in Brasilien bist, dann komm bei mir vorbei. Ich so, ich nehme mich beim Wort. 3 Monate später war ich im Bundesstaat Sao Paulo und in der Stadt Santos. Santos ist eine Hafenstadt, eine große Hafenstadt. Viele Dinge nach Europa oder in die Welt werden von dort verschifft, unter anderem auch der Kaffee. Dort gab es auch die Kaffeebörse damals, ne, wo der Kaffee gehandelt wurde. Ja, und da lebt die Lucia. Ich war in Brasilien schon unterwegs, rief an, hallo Lucia, ich bin jetzt hier, ich weiß gar nicht mehr genau, an welchem Ort ich war. Ich würde jetzt bei dir vorbeikommen. Steht dein Angebot noch? Ah, okay, jetzt wird's konkret, glaube ich, dachte sie damals. Ihre Mutter lebte noch in ihrem Haushalt und dann haben sie sich besprochen und sagen, ja, komm vorbei. Und so landete ich bei Lucia und damals Donna Chassi, die leider schon verstorben ist, in der Wohnung in Santos. Und konnte dort mehrere Tage leben. Die Donna Chassi, die kochte gerne, hat mich mit allen möglichen lokalen Köstlichkeiten versorgt. Also Portugiesisch sprudelte auf mich ein, ich machte Notizen und die beiden Damen waren irgendwie, da kommt die Welt zu Besuch aus Deutschland. Und ich beidseitig einfach viel Freude, dass wir uns da kennenlernen durften einfach, ne? Gegenseitige große Freude. Und das war also erstmalig war ich dort in 2017 und jetzt letztes Jahr habe ich sie nochmal für mehrere Wochen auch besucht. Das ist für mich jetzt schon fast wie ein zweites Zuhause, ihre Wohnung. Leider, Donna Chassi lebt nicht mehr, aber Lucia freut sich über meinen Besuch und überhaupt über Besuch. Und selber ist sie auch eine Reisende, nicht nur, dass sie nach Portugal reist, sondern sie war jetzt zuletzt in Griechenland, in Kroatien unterwegs und ist letzte Woche erst wieder zurückgeflogen und sagte gleich, Anne, hier ist so heiß. Und ich so, Lucia, und hier so kalt. Und ja, von der Lucia, von der habe ich auch ein Lied mitgebracht, das wir jetzt gerne spielen möchten. Und zwar ist es das Lied Bésame von dem Flavio Venturini.
Viel Spaß dabei. Ihr hört Radio Frei mit dem Lateinamerika-Magazin und ihr hörtet soeben Besame. Und was mich interessiert ist, das Lied wurde jetzt von Anne vorgestellt, weil es eine gute Freundin, die in Brasilien lebt oder aus Brasilien kommt, Lucia, ihr als eines ihrer Lieblingslieder vorgestellt hat. Und Anne hat gerade erzählt, dass sie viel bei Lucia auch zu Hause schon war und eben dort eben Gast sein durfte. Also ihr seid Freundinnen einfach und da einfach natürlich auch ganz andere Erlebnisse haben durftest, konntest, als wenn man jetzt eine touristische Reise einfach macht, ne? Also konntest ja Einblicke gewinnen oder ihr habt lustige Situationen gehabt. Was ist da so passiert zum Beispiel?
Ja, genau. Es ist ja schon immer lustig, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht und der eine denkt, ach, wenn ich jetzt hier Portugiesisch spreche, die andere wird mich schon verstehen. Was nicht immer so ist, ich habe mir schon so angewöhnt, immer zu nicken, ne? Als Sozialarbeiterin weiß man ja, aktives Zuhören, nicken, Das mache ich durchaus auch dann mal bei meinen brasilianischen Freunden, weil es mir manchmal einfach zu viel wird. Und es einfach auch anstrengend ist durchaus, die viele Fremdsprache. Ja, Lucia, eine lustige Geschichte, die erzähle ich jetzt. Lucia hat panische Angst vor Kakerlaken. Kann man vielleicht nachvollziehen? Sie tickt immer aus, wenn da auf der Straße eine Tote liegt. Ich denke immer so, Kalma, beruhig dich, ne? Atme tief durch. Ja, dann war es so im letzten Sommer, ich war wieder 1-2 Wochen bei Lucia und wollte noch länger bleiben, aber Lucia sagte so, am Wochenende ist sie in Sao Paulo in der Stadt, um ihre Familie zu besuchen, da ist eine Theateraufführung und ich könne ja gerne in der Wohnung bleiben. Dachte ich so, jetzt weiß ich auch nicht, da allein in der Wohnung. Ich so, Lucia, ich nehme mir eine Ferienwohnung ganz in der Nähe. Sie so, nee, bleib doch da. Und ich so, nehme ich eine Ferienwohnung. Okay, 4 Tage da in der Ferienwohnung, meine Sachen bei Lucia gepackt, da hingelaufen, zwar direkt am Strand von Santos und mich da eingerichtet und mach da so, ne, hatte so im Hinterkopf immer Lucias Angst mit diesen Kakerlaken, die sind halt dann da aufgrund des feuchtwarmen Klimas. Und dann bin ich da in dieser Wohnung, ich glaube, es war mindestens 8. Etage, also war schon so ein Wolkenkratzer, ein kleiner, toller Strandblick, ne, mit auch dann Sonnenuntergang. Und abends, es war dunkel, dachte ich so, okay, jetzt mal was essen wäre nicht verkehrt, mach da die Schublade auf mit dem Besteck und da geht das große Krabbeln los. Und ich dachte, Lucia, jetzt verstehe ich deine Angst, wenn die plötzlich in der Wohnung sind und sich da so verteilen. Uncool. Okay, ich war dann auch irgendwie panisch, weil ich dachte, okay, wo eine ist und zwei, da ist noch die ganze Familie zu Hause, die kommen jetzt im Dunkeln aus ihren Löchern raus. Und dann ich so, okay, erste Nacht, was tun? Es war eine Airbnb-Unterkunft. Ich da der Vermieterin geschrieben, hallo, hier Befall von Kakerlaken. Deren Antwort, die ich häufiger hörte, boah, das ist uns unbekannt, das muss das erste Mal sein. Ich so, ja, okay, das erste Mal reicht mir jetzt aber auch, ich will hier raus. Dann dachte ich, wie gehst du das Problem jetzt an? Weil ich wusste ja, Lucia hat panische Angst vor Kakerlaken, kann ich dort zurück oder sagt sie, ey, nee, wenn du da mir Tiere mitbringst. Naja, ich rief dann Lucia an. Ich so, Lucia, sag mal, gilt dein Angebot noch? Sie so, Anne, was ist los? Ich so, Lucia, also, hier sind Kakerlaken. Lucia, ja, ist so wie ich, als ich die gesehen habe, ausgerastet und hat erstmal recherchiert, okay, wie kann die Übertragung von den Kakerlaken in der Wohnung eher im 8. Stock zu ihrer Wohnung sein? Ist da irgendwelches Risiko vorhanden? Und sagt dann Anne, okay, guck, dass die nicht in einem Gepäck sind, ne? Also ich hatte, klar, wobei die laufen natürlich auch im Koffer, die haben ja, können ja einfach auch, die kommen ja durch die Wasserleitung und Abwasserleitung auch bis zum 8. Stock. Und ja, ich habe dann die Nacht nicht gut geschlafen, wie man vermuten kann, weil ich wirklich dann dachte, die krabbeln ja dann vielleicht auch auf mir rum. Und am nächsten Tag, früh morgens, bin ich dann zurück zu Lucia. Es war noch kurz ein Thema, weil sie meinte, Anna, hast du auch wirklich kein Tier an dir, mit dir bei? Ich so, Lucia, nein, es ist nichts da. Ja, und das war dann so die Kakerlaken-Geschichte, die hat uns irgendwie auch neu verbunden. Auf eine besondere Art, also Freundschaft durch dick und dünn, selbst wenn ja tierische Freunde, die irgendwie unerwünscht sind, sozusagen dann erstmal im Mittelpunkt standen. Das war eine lustige Geschichte. Lucia schleppt mich überall hin, wenn ich bei ihr bin. Also ich war bei ihrem Fußpfleger, machte ich, Lucia, ich muss mal, also Brasilien ist ja so immer schön, alles soll ja mal schön und gepflegt sein, Gesicht, Finger, Füße, weil man einfach viel Haut immer zeigt aufgrund der Hitze. Und dann war ich, du, ich müsste jetzt auch mal wieder zur Fußpflege. Hast du eine Adresse? Ja, mal zu meinem Fußpfleger, da gehen wir hin. Hier ist es häufig so, in Erfurt habe ich erlebt, wochenlang vorher hat man da einen Termin und freut sich schon drauf. Und da schreibt man eine WhatsApp, hi, hast du noch einen Termin heute frei? Wann, wie, ich komme? So war das dann auch an dem Tag. Ja, nachmittags, entweder um 2 oder noch um 4. Ich so, um 2 dahin gelaufen. Und er so, sieht dann so, ja, hier meine deutsche Freundin Anne. Er fand's lustig, ich fand's auch lustig. Er redete wieder ganz viel. Ich habe ganz viel gelacht, weil ich die Hälfte nicht verstanden habe. Und wir saßen da beim Fußpfleger, sie nebendran so direkt. Und ich dachte, ey, sowas Lustiges erlebe ich in Deutschland nicht, wenn ich zur Fußpflege gehe, aber in Brasilien. Und sie meinte dann auch so, ja, schon wieder ein neues Erlebnis gesammelt. Und ich so, ja, du, für mich ist das auch alles hier ein Erlebnis und einfach ein großer Spaß. Und ja, sie sagt heute noch, Mensch, Anne, da weißt du noch, ich bin wieder zum Fußpfleger gegangen und wir haben über dich gesprochen, wie das dann war, dass du ja nichts verstanden hast. Ich so, ja, so war das.
Schön.
Noch viele andere, ich habe viele von ihren Bekannten kennengelernt und Familie. Und es sind so viele kleine Geschichten, sei es am Marktstand, ne, wo. Also es sind viele, viele kleine, schöne Erlebnisse, aber das mit den Kakerlaken war schon speziell, würde ich sagen.
Du hast ja gesagt, du hast von Brasilien eben auch so viel Kulturelles mitbekommen dürfen und Land und Leute kennenlernen dürfen. Wenn du von Kultur sprichst, was hat dich denn da beeindruckt? Oder vielleicht auch von der Landschaft?
Also was ich im letzten Jahr, da hatte ich, wie gesagt, wie ein Sabbatical und hatte eigentlich den Plan, mal den von Nordwesten der Küste nach Nordosten zu reisen, weil es mir für mich eine relativ fremde Gegend war. Es kam dann ganz anders, war so heiß da oben, da dachte ich, okay, ich halte es da nicht aus, ich muss in Süden. Und landete das tatsächlich in Santa Catarina, in einem Bundesstaat im Süden, der sehr viel Zustrom deutscher Einwanderer hat, zu verzeichnen hat in der Vergangenheit. Es waren ja so Beginn des 19. Jahrhunderts, als es begann, dass sozusagen viele Deutsche aufgrund des Elends in ihrer Heimat angeworben worden sind, nach Brasilien zu reisen und dort Land zu bekommen, geschenkt zu bekommen, um das sozusagen zu bewirtschaften und da auch Gemeinschaften gründen und dann Städte. Ja, und dann war ich da in Santa Catarina, unter anderem in Blumenau. Der ein oder andere kennt Blumenau. Blumenau hat im Oktober das zweitgrößte Oktoberfest weltweit. Ich sag euch, da geht's lustig ab. Jetzt bin ich tatsächlich hier in Deutschland noch nie auf dem Oktoberfest in München gewesen, aber dachte ich so, ja, das nehme ich mit und war tatsächlich mit Freunden von Freunden, die haben mich da abgeholt, wir haben uns dekoriert und sind da auf dieses Oktoberfest.
Moment, was heißt dekoriert?
Also ich hatte jetzt kein Dirndl an, weil ne, das hätte ich dort so schnell jetzt auch nicht gekriegt. Aber mit Kopfschmuck, ne, so Blümchen im Haar, das hatten die dabei, so ein Kranz. Die hatten auch T-Shirts an mit Oktoberfest-Beschriftung, die es dort jedes Jahr gibt. Da gibt es eine eigene Kollektion für jedes Jahr im Oktoberfest dann dort in Blumenau. Ja, für mich war dekoriert schon so Plastikblumenkranz auf dem Kopf. Ja, das war Deko, meine Deko. Ich fühlte mich dazu
sehr dekoriert.
Und witzigerweise, also die Edlin, die spricht tatsächlich auch Deutsch. Sie hat Vorstellungen von Deutschland, die treffen gar nicht so zu. Aber sie kommt im nächsten Jahr übrigens auch nach Deutschland und wird sicherlich auch einen Kulturschock haben. Und dort auf diesem Oktoberfest, da wird dann ja deutsches Liedgut, Volkslieder und so Schlager, wird da kräftig mitgesungen. Es ist, für mich war das so lustig. Viele sprechen ja gar kein Deutsch mehr, aber dieses Oktoberfest-Liedgut, das sitzt. Da sind mehrere Bühnen, viele Hallen, wo wirklich dann Musiker dort auftreten. Ja, Dirndl ist da auch, aber natürlich nicht die Tradition, die wir jetzt zum Beispiel jetzt eben in Bayern haben mit der Dirndl-Tracht. Ne? Das, aber Menschen, ich sag mal, verkleiden sich. Es ist ein bisschen wie Karneval, so Fasnacht. Nur, dass es sich dann Oktoberfest nennt.
Und was gibt es dann dort zu essen? Oder wird dann auch so viel Bier getrunken?
Es wird auch Bier getrunken. Die klassischen Sachen auch. Also ich selber esse jetzt kein Fleisch, aber es gibt auch so die Schwein, also die Haxe. Ich weiß gar nicht, von welchem Tier die genau kommt. Ich glaube vom Schwein. Ist es vom Schwein, ja?
Ich glaube schon.
Das gibt es da. Kartoffeln, so Backkartoffeln mit Füllungen. Was war denn noch typisch? Also ja, durchaus einige Gerichte, die es auch bei uns so typisch gibt, ja.
Und nun würdest du ja, das interessiert mich auch immer mal.
Also es ist natürlich jetzt eine Kultur, was besonders ist, aber ja, auch ein Teil der Kultur in den im südlichen Brasilien. Da ist einfach die europäische Kultur oder die deutsche auch sehr vertreten. Auch in der Architektur, also in Blumenau, sehr stark vertreten dann sozusagen die Fachwerkhäuser, wobei bei uns ja Fachwerk wirklich noch mit alten Holzbalken ist. Dort wird es einfach drauf gemalt. Ne? Das ist sehr ulkig.
Also die Bauweise nicht, aber es sieht optisch so
ja,
aus.
Ja, die Optik. Ne? Die Optik ist ja wichtig.
Auf jeden Fall, okay. Ja, während du jetzt quasi einen deutschen Teil beschrieben hast, auch kulturell. Du hast ja vorhin gesagt, du bist auch sehr bekocht worden von der Mutter von
Lucia.
Was habe ich den Namen? Lucia.
Ja, von der Lucia, genau.
Was war denn da so traditionell, was wo du sagst, ah, das war richtig lecker, das mache ich zu Hause auch, eventuell.
Also, ja, also Donna Chassie, es war eine leidenschaftliche Köchin, kann ich jetzt sagen. Ihre Tochter isst gar nicht gern, aber ich esse tatsächlich gerne. Und es war eine große Herausforderung, weil Brasilien ist wirklich das Land des Fleisches, der Fleischberge und auch des Fisches und der Meeresfrüchte. Jetzt ist für mich beides, kommt nicht auf den Tisch und das war dann wirklich eine Herausforderung. Was sie mir immer zum Frühstück brut, so heißt es ja genau.
Bratete.